haben dann zwei Agenturen hintereinander getestet und mit beiden haben wir echt keine guten Resultate erzielt. Es war so, dass Kampagnen einfach liegen geblieben sind, dass wir eine schwierige Kommunikation hatten.
Ich kann mir vorstellen, dass es schon eine extreme Drucksituation auch ist, wenn du irgendwie zweimal dir schon die Finger verbrannt hast mit einer Agentur.
Einmal generell Cost per Demo konnten wir um die Hälfte reduzieren, genauso wie wirklich Custom Acquisition Cost, weil wir sehen wirklich eine super Conversion aus den Demos.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Revenue Marketing Case Study, wie wir es gerade getauft haben. Und zwar habe ich heute ganz besonderen Besuch hier wieder in Hamburg bei uns im schönen Office und im Studio. Denn Matthias von Tightly ist hier. Moin Matthias, freue mich, dass du da bist. Und ja, stell dich doch gerne mal kurz für die Zuschauerinnen vor.
Ja, ich bin Matthias, ich verantworte das Marketing bei Tightly, im gesamten operativen Bereich, das heißt ganze Kooperation im Paid-Bereich, das heißt alles, was wir Paid machen, was wir organisch machen, das ganze Partnermanagement, als auch jetzt CRM-seitig, die ganze Sales, Enablement, Automation und auch im Customer-Success-Bereich.
Also die eierlegende Wollmilchsau, kann man sagen.
Genau, viele Sachen. Ich meine natürlich, was Sales und Customer-Success angeht, nur super quasi einfach die Automation im Hintergrund, was jetzt die E-Mails angeht. Fokus auf jeden Fall Paid, organisch und das Partnermanagement.
Also New-Business-Fokus für dich.
Genau, Demand-Generation, ganz klassisch.
Ja, cool, mega. Genau, ich glaube, wir arbeiten jetzt so seit circa 6 Monaten zusammen mit euch und sind ja tätig im Bereich, vielleicht für die, die es natürlich noch nicht wissen, im Demand-Capture-Bereich, also hauptsächlich Google und dann auf anderen Plattformen, wo können wir eigentlich bestehende Nachfrage schon auch abgreifen und wie können wir aber vielleicht auch schon 1-2 Tipps und Tricks heute mit dabei, wie wir da auch mit kleineren Plays schon ein bisschen in die Richtung Demand Creation, Demand Generation auch gehen. Und da wollen wir heute mal ein bisschen tiefer drauf einsteigen. Aber ich habe erstmal noch mal eine Frage zu Tightly. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erwähnen, so was macht Tightly eigentlich und was macht euch besonders auch?
Mhm, gerne. Also wir sind eine Softwarelösung für Liquiditätsmanagement oder Cashmanagement. Und im Endeffekt ist es eine Lösung, wo du einfach deine Bankkonten als Unternehmen anbinden kannst, deine ERP-Systeme und deine Liquidität in Echtzeit verfolgen kannst. Und das kann halt bei vielen Unternehmen ist ein riesengroßes Problem, überhaupt zu wissen, wie ist überhaupt meine finanzielle Situation. Das ist einfach ein riesengroßes Problem. Das heißt, ich weiß überhaupt nicht, wie ich finanziell dastehe. Plus, ich kann deswegen auch überhaupt nicht planen, weil ich überhaupt nicht weiß, wenn ich nicht weiß, wie meine Ist-Situation ist, kann ich nicht in die Zukunft planen. Was da auch noch dazu kommt, sind, dass man mit Szenarien bei uns arbeiten kann. Das heißt, vor allem jetzt im Agenturgeschäft, wenn wir jetzt im Agenturgeschäft bleiben, ihr seid ja auch eine Agentur, was ist, wenn jetzt ein großer Kunde wegbricht? Was ist, wenn wir jetzt einen neuen großen Kunden dazugewinnen? Dass man sowas auch vorplanen kann, das ist mit Tightly einfach möglich. Kann man mit Szenarien das alles einbinden. Genau. Und das machen wir für hauptsächlich Startups und KMUs oder auch Unternehmen, die wirklich mehrere Standorte überblicken wollen.
Ja, richtig, richtig spannend.
Und auch spannend. Und was auch wirklich da spannend ist, wir sind im deutschen Markt da schon relativ groß und auch das einzige deutsche Unternehmen, was genau sowas anbietet und genau, das ist sehr spannend für uns.
Du hast gerade schon angesprochen, also es ist tatsächlich ein Thema, mit dem wir auch natürlich in dem ganzen Wachstumsprozess irgendwie strugglen. Und man hat immer dieses Dreieck zwischen Kapazitäten und dann Recruiting und Sales irgendwie. Und es fühlt sich immer an wie ein Drahtseilakt. Also es fühlt sich immer an wie, man darf nicht zu sehr auf einen Knopf drücken, sonst wird es irgendwie schwierig in einer anderen in einem anderen Abteil, in einer anderen Region und das ist sicherlich so die, das gut zu managen, ist glaube ich eine Hauptaufgabe von einem Geschäftsführer, von einer Agentur so.
Absolut. Und
deswegen super, super stark, dass ihr da unterstützt auch.
Und das Spannende daran ist, dass ja klassischerweise wird das alles über Excel gelöst und es ist ein Riesenaufwand, erstmal manuell zu pflegen, so eine Excel-Liste. Also ich weiß nicht, wie viele Stunden man da braucht, bis man diese ganzen Zahlen da drin hat. Plus es ist super fehleranfällig am Ende. Ja. Und man kann die Zeit nicht in das stecken, was wirklich zählt und das ist dann die strategische Planung, sondern ist die ganze Zeit nur in dieser manuellen Datenpflege drin. Und das genau wird halt mit Tightly komplett eliminiert.
Ja, komplett. Also ich glaube, ab einer gewissen Größe kannst du es nicht mehr so richtig verantworten, weil du hast ja wieder auch die ganzen Teams und die Kapazitäten und so, das liegt ja alles dann irgendwie bei dir. Und dann dir irgendwie 2-3 Schnitzer manuell im Excel-Sheet zu erlauben, ist einfach verheerend. Ne?
Ja, absolut. Ja. Dass ich mir mal ein paar Zehntausender verrechne,
dann ist nicht gut. Nee, das ist nicht gut.
Ja, und ich meine, was du auch angesprochen hast, ist ja dieses kontrollierte Wachstum. Also wie viele Leute kann ich jetzt wirklich einstellen, um kontrolliert zu wachsen? Das ist ja die eine Richtung, wo es total essentiell ist, da Klarheit zu haben, aber auch in der anderen Richtung, wir haben jetzt wirtschaftlich ein bisschen schwierige Zeiten wieder, Geld ist wieder teuer, ich darf nicht zu wenig, darf aber auch nicht zu viel Liquidität haben, weil sonst das verschwendetes Potenzial. Auch in der Richtung ist natürlich super wichtig, Insolvenz ist auch ein großes Thema, vor allem im Moment bei Startups,
ja,
wo man auch einfach Klarheit braucht.
Ja, absolut, 100%. Bei Werber versuchen wir das halt immer durch einen sehr starken, oder zumindest das Problem so ein bisschen zu mindern, auch durch einen sehr starken Qualitätsfokus auf die Kunden. Das heißt, wir haben eine extrem starke Qualifizierungsphase, um dann zu schauen, die Kunden, die wir annehmen, auch langfristig wirklich zu betreuen. Vielleicht können wir da mal so ein bisschen reingehen. Wir sind ja mit Demand Capture, was das bedeutet bei uns, ist ein starker Fokus sicherlich auf die Search-Kanäle. Also Google ist da so der Platzhirsch, weiß glaube ich jeder. Und dann aber auch die Seitenmodule, sage ich jetzt mal, LinkedIn Meta könnte da sein bei euch, vor allem LinkedIn, mit euch reingestartet. Und vielleicht können wir kurz drüber sprechen, wie war eigentlich der Status quo? Warum habt ihr jetzt nach einer Agentur gesucht und wie seid ihr dann oder warum seid ihr dann auf uns gekommen? Mhm.
Ja, wir hatten einen relativ großen Wechsel im Marketing, wo es auch für uns eine Zeit war, wo es gar nicht so klar war, wie es weitergeht, wo wir einfach alles neu strukturiert haben, haben dann zwei Agenturen hintereinander getestet und mit beiden haben wir echt keine guten Resultate erzielt. Es war so, dass Kampagnen einfach liegen geblieben sind, dass wir eine schwierige Kommunikation hatten und einfach keine Resultate bei rumgekommen sind. Wir haben einfach viel interne Ressourcen und viel auch Geld einfach verbrannt, ohne dass wir wirklich wieder zu dem Punkt gekommen sind, dass wir einfach unser Sales-Team genug Demos hatte. Das heißt, da waren wir sehr stark auf der Suche nach einem starken Partner, der uns nicht nur einfach irgendwelche Ads aufsetzt, sondern auch strategisch unterstützt. Plus, was wir auch gemacht haben, ist internen Wechsel gemacht, zu sagen, vorher war Marketing mit Produkt integriert. Wir hatten Produkt und Marketing, das war so unter einer Haube. Das haben wir komplett aufgebrochen. Wir haben jetzt das Growth Team ins Leben gerufen, wo wir jetzt Sales, Customer Support und Marketing in einem Team haben. Und das hat uns auch extrem viel gebracht, da kürzere Entscheidungswege zu haben. Das war so der Status quo. Und in diesem Umstrukturierungsprozess ist dann auch Yojaba mit ins Boot gekommen. Es war auch ein ganz, ganz witziger Prozess, weil wir waren auch schon vorher mit Yojaba im Gespräch, haben uns dann dagegen entschieden wegen dem Kostenpunkt und dann am Ende haben gesagt, gut, jetzt wollen wir es richtig machen und wir haben es auf jeden Fall nicht bereut seitdem.
Ja, sehr, sehr gut. Ich kann mich selber noch an die Zeit auch sehr gut erinnern und ich kann mir vorstellen, dass es schon eine extreme Drucksituation auch ist, wenn du irgendwie zweimal dir schon die Finger verbrannt hast mit einer Agentur und dann irgendwie das Vertrauen nochmal zu geben, ist, glaube ich, gar nicht so leicht und war auch damals schon ein bisschen spürbar. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass ihr dann doch mit uns den Schritt gegangen seid und es nicht bereut hat ein drittes Mal. Ich glaube, das ist uns auch immer sehr, sehr wichtig und absolut essentiell. Genau, wir sind dann ja reingestartet und ich kann mich noch daran erinnern, dass das Framing damals war schon relativ stramm in Bezug auf, hey, wir wollen eigentlich schon relativ schnell jetzt auch Ergebnisse sehen und zumindest mal eine Tendenz, natürlich alles im realistischen Rahmen und war auch immer von Anfang an sehr partnerschaftlich, können wir vielleicht gleich auch nochmal kurz drauf eingehen, aber es war ja schon ein absoluter Wachstumsgedanke auch von Anfang an mit in der DNA eigentlich vorhanden. Wie hast du das dann quasi, du bist ja ein bisschen später dazu gekommen, wie hast du quasi wahrgenommen, in welchem Status hast du quasi angefangen dann auch, was hast du vorgefunden?
Ja, genau, also das, was ich jetzt gerade erzähle, das war tatsächlich auch vor meiner Zeit. Das hat der Franz gemanagt, der eventuell auch nochmal in so einem Interview dann dabei sein wird.
Grüße an Franz an der Stelle.
Ja, genau, Grüße an Franz. Und was ich vorgefunden habe, war ein mehr oder weniger gemachtes Nest dann nach, ich weiß nicht, anderthalb Monaten Yojaba-Zusammenarbeit, als ich reingestartet war, wo einfach schon sehr viel funktioniert hat, wo wir einfach Demand Capturing, vor allem auf Google und LinkedIn, schon sehr gut funktioniert hat und unser Sales-Team im Endeffekt Demos reinbekommen hat auf wöchentlicher Basis, zwischen 20 und 30 Demos, die wirklich einfach gebucht wurden von Leuten, wirklich Handraisern. Wir hatten gestern ein Event, da wurde auch von True Inbounds geredet, also wirklich Leuten, die sich eine Demo buchen und wirklich über das Projekt reden wollen, die wir dann wirklich mit sehr guten Conversion Rates auch abschließen können.
Ja, cool. Du hast jetzt gesagt, so gemachtes Nest, wie sieht das in der Praxis aus? Ich glaube auch gerade viele Leute, die zuschauen und selber auch in den Accounts arbeiten oder zumindest ein gutes Verständnis für Google Ads haben, was waren da so die vielleicht taktischen, praktischen Dinge, die umgesetzt wurden oder ja, wie sieht der Maschinenraum, kann man glaube ich auch sagen, bei euch da aus?
Okay, also es gibt ja mehrere, also ich würde es in mehrere Sachen aufteilen. Das eine ist Tracking. Auf der einen Seite, das ist tatsächlich was, da sind wir immer noch dran. Da ist, hat Paul hier von Yojaba wirklich gute Arbeit geleistet, dass wir wirklich verstehen können, welche Leads kommen woher, vor allem von den Paid-Kanälen. Das haben wir dann ganz gut aufgeräumt. Das war dann gerade, als ich angefangen habe, schon ganz gut auf dem Weg. Da können wir immer noch besser werden. Aber wir haben Self-Reported Attribution eingeführt. Wir haben einfach saubere UTM-Parameter, die dann auch vor allem bei den Paid-Kampagnen übergeben werden. Direct Traffic ist nochmal was anderes, da können wir später nochmal drüber reden, aber vor allem für die Paid-Kampagnen. Das heißt, da war auf jeden Fall schon mal das Verständnis da. Und auf einer Account-Ebene würde ich sagen, dass auf jeden Fall bei Google ist sehr gut. Ich weiß nicht genau, wie es davor war, weil ich davor nicht da war, aber was ich vorgefunden habe in Google, ist auf jeden Fall, dass alle strategisch wichtigen Keywords gut abgedeckt wurden, mit guten Anzeigen, die auf jeden Fall sinnvoll durchgetestet wurden, dass wir da wirklich auf sehr für Google sehr guten Conversion Rates waren. Die schwanken natürlich immer mehr. Da sehen wir jetzt auch gerade, wie das wieder ein Ticken runtergegangen ist, als ich gekommen bin. Dann waren sie, glaube ich, wirklich auf einer Monatsbasis zwischen 2% und 8%, was wirklich für Google, würde ich sagen, ein sehr, sehr guter Wert ist.
Absolut, ja.
Von dem her, genau, das würde ich sagen, auf Google, auf LinkedIn haben wir auch sehr viel getestet und auch, also da war dann auch, was ich vorgefunden habe, sind auf jeden Fall relativ gut konvertierende Lead-Gen-Ads, also quasi mit LinkedIn-Forms Leads eingesammelt haben, plus auch sehr, sehr starke Ads für OMR-Reviews, also wo wir unsere Software-Reviews nochmal sinnvoll ausgespielt haben, was das auf jeden Fall nach vorne gebracht hat. Das heißt, ich würde sagen, alles, was man so diese Must-Haves auf einer Paid-Ebene, die waren alle vorhanden und man konnte quasi anfangen, dann sich neue Ideen zu überlegen, hey, wir wollen jetzt irgendwie ein Excel-Spreadsheet rausgeben for free oder wir wollen jetzt ganz andere Sachen machen. Wir haben jetzt irgendwie neue kreative Ideen, die wir testen wollen, neue Kampagnen mit Partnern, mit was auch immer. Und so diese solide Basis, so ein gewisses Grundrauschen, das war schon da.
Ja, sehr, sehr gut zu hören. Ich kann mich auch noch daran erinnern, wir haben immer so einen Audit-Prozess bei uns im Sales. Das heißt, wir schauen uns erstmal schon mal wirklich alles an, wie ist der Status quo und können wir wirklich helfen. Und auch da war glaube ich, vorher schon eher so, dass das Label Kraut und Rüben auf dem Account, also war sehr unterschiedlich. Und es lag sicherlich auch daran, dass es intern vielleicht nicht die Person gab, die da 100% den Durchblick hatte und die Agentur dann wahrscheinlich nicht ganz den besten Job einfach gemacht hat. So. Und ich glaube, das war auch ein guter Startpunkt auch für dich, um reinzukommen, weil was wir auch sehr, sehr schätzen an der Zusammenarbeit mit euch ist eben genau dieses strategische Sparring, was du schon angesprochen hast. Also es ist sehr frustrierend immer als Dienstleister, kann ich aus Erfahrung sagen, wenn man viele Ideen reinbringt, aber die werden vielleicht nicht ernst genommen oder nicht wirklich verarbeitet im Unternehmen oder auch nicht wirklich weitergedacht oder es gibt auch keine eigenen Ideen von dem Unternehmen selbst, die man selber weiterdenken kann. Und ich glaube, dieser Sparringsprozess, der funktioniert mit euch einfach sehr, sehr gut, wo ich ganz genau weiß, dass du immer mit neuen Ideen kommst und auch Dinge weiterdenkst, die du mal irgendwo gehört hast und auf der gleichen Ebene versuchen wir das natürlich auch. Ich glaube, so entstehen halt auch sehr viele auch selbst in Details so innovative Gedanken und innovative auch Experimente, was natürlich auch dann wieder benötigt, das Mindset da mitzubringen. Ja? Also auch zu sagen, okay, wir versuchen auch mal Neues, versuchen da irgendwie einen Weg zu schaffen. Hast du da vielleicht eine, so auf dieser mehr strategischen Ebene, eine Sache, die für dich irgendwie raussticht, wo du sagst, das war irgendwie eine coole Sache, die wir gemeinsam gemacht haben?
Du meinst eine konkrete Kampagne, die wir gemacht haben?
Zum Beispiel, einfach, kann was Kleines sein, kann was Größeres sein, aber irgendwas, wo du sagst, das sticht raus für dich?
Gerne. Ich würde einmal noch mal ganz kurz an den Punkt davor anknüpfen. Und zwar, das ist nämlich auch was, das würde ich wirklich betonen, das finde ich toll an der Zusammenarbeit, dass sich das teilweise fast anfühlt, als wenn, wir arbeiten hier sehr stark mit Yannick zusammen, dass er fast Teil des Teams ist. Also, dass wir sind wirklich wöchentlich, teilweise fast täglich im Austausch, schreiben uns auf Slack irgendwas hin und her, pingen eine Idee hin und her, sind dann in den wöchentlichen Calls, wo wir uns wirklich Ideen hin und her schieben und schauen, okay, könnte das sinnvoll sein, könnte das sinnvoll sein, was hat gut performt, was hat schlecht performt. Aber vor allem auf dieser strategischen Ebene Ansprechpartner zu haben, ist für uns total wichtig und essentiell, einfach als Startup da irgendwie Geschwindigkeit auch zu bekommen und auch Know-how zu bekommen, wenn du intern ein sehr, sehr kleines Marketing-Team bist. Ja. und coole Initiativen, die wir gemacht haben. Was super simpel war und für uns richtig gut funktioniert hat, sind ganz klassische Webinar-Ads, also wirklich Webinar, also quasi einfach, wir haben ein Webinar entweder mit unserem Founder oder auch mit Frederik aus unserem Sales-Team, der wirklich genau nochmal drauf eingeht, was ist, wie macht man eigentlich eine sinnvolle Liquiditätsplanung momentan sinnvoll und professionell und dann wirklich auf Tidally eingeht. Jede Woche machen wir das einmal live und das hat für uns sehr gut funktioniert. Ich habe davor auch oft Webinare gemacht und da hat man oft einfach sehr viel manuellen Aufwand davor, das alles umzusetzen und wir machen das komplett einmal die Woche, immer zur gleichen Zeit und so können wir einfach dauerhaft Ads draufschalten, können einfach in HubSpot haben wir auch immer den gleichen Workflow, der die Leads dann wieder da reinschickt. Das heißt, das ist für uns einfach zusätzlich zu den ganz normalen Lead-Gen-Kampagnen hat das gut funktioniert, um dann nochmal so ein bisschen die Leads abzugreifen, die weniger High-Intent sind, also die Mid-Intent, Mid-Funnel-Leads abzugreifen. Ansonsten, ja, das ist was, da haben wir jetzt auch in der Zeit in Hamburg schon häufiger drüber geredet, ist, was wir gesehen haben, was auf dem Papier sehr gut funktioniert hat, ist ein Excel-Download, aber hinten raus überhaupt nicht konvertiert. Können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen. Das ist auf jeden Fall kein gutes Beispiel. Sonst muss ich sagen, sind wir im Moment noch in der Phase Podcast-Ads, haben wir getestet, hat für uns ganz gut funktioniert, hätten wir aber besser tracken müssen, das muss ich direkt dazu sagen, hätten wir besser noch wirklich Sales, nicht nur Self-Reported, sondern auch Sales-Reported Attribution einführen, werden wir jetzt auch auf jeden Fall tun.
Cool.
Dass wir das noch sinnvoller verarbeiten können, die Daten.
Kannst du da vielleicht mal einen Schritt tiefer nochmal reingehen, so dass ihr auch versteht, was bedeutet das für euch, wenn du sagst Sales-Reported Attribution?
Genau, also quasi Self-Reported Attribution, einfach wenn ich konvertiere, wenn ich mir eine Demo buche, gebe ich an, wo habe ich davon gehört, aber oft ist man einfach relativ im Stress und will das einfach nur eingeben und gibt dann einfach nur OMA oder LinkedIn oder Google oder was auch immer ein. Aber eigentlich gab es schon viel mehr Touchpoints davor. Und Sales Reported Attribution würde ich als definieren, dass im Sales-Gespräch wirklich nochmal dezidiert nachgefragt wird, hey, wo hast du von uns gehört? Das kann ja auch ein super Gesprächsöffner sein. Das dann wirklich in der Datenbank eingepflegt wird, weil so können wir dann hinten raus wirklich noch ganz andere Sachen tracken, weil der ist vielleicht über eine Google-Ad gekommen, aber der erste Touchpoint war über eine Podcast oder über OMA oder was auch immer. Und sonst können wir das gar nicht abbilden. Und über Self-Reported Attribution fällt diese Info auch. Also das habe ich irgendwie gemerkt, wenn ich jetzt unsere Self-Reported Attribution anschaue, dass diese Info auch oft untergeht. Oder halt da nur sehr kurz angebunden
irgendwas das Detail hingeschrieben fehlt wird. Dann teilweise.
Genau, dieses entscheidende Detail. War das jetzt eine Ad? War das jetzt ja, war das jetzt das Webinar, war das jetzt ein Post von XY auf LinkedIn?
Ja, cool. Sehr, sehr spannend. Ich glaube, du bist gerade schon auch so ein bisschen bei dem Thema Tracking und Attribution. Du hattest, glaube ich, Paul auch schon kurz erwähnt. Vielleicht können wir da nochmal dezidiert drauf eingehen. So. Weil ich denke, gerade wenn wir jetzt sagen, okay, Google Ads Account auch umgestellt, wir haben da ja auch eine intent-basierte Struktur quasi eingefügt. Das heißt wirklich auch die Keywords zu clustern nach, wie wahrscheinlich konvertieren die und dann auch unterschiedlich aggressiv darauf zu optimieren. Aber was natürlich super, super wichtig ist, ist auch zu verstehen, ob es jetzt für das Excel-Thema ist oder ob es für auch die Leads, die direkt über Google kommen, was passiert mit denen eigentlich hinten raus. Und vielleicht kannst du da auch noch mal kurz in den Prozess eingehen, wo ihr da gestartet seid und wo ihr jetzt steht.
Ganze Thema Tracking, CRM.
Ja, genau.
Also wir sind in einem großen Chaos gestartet. Das heißt nicht großes Chaos, wir hatten HubSpot, es wurde eigenständig implementiert. Ich glaube, das ist so eine Geschichte, die jedes Startup oder jedes zweite Startup erzählen kann. Man hat einfach mal ein CRM implementiert und hat am Ende festgestellt, dass einiges einfach nicht so sinnvoll ist und nicht so gut funktioniert. Unsere Hauptherausforderungen sind zwei Sachen. Einmal, dass wir noch ein sehr veraltetes Websystem nutzen und wir einfach sehr viel, also wir sind gerade im Relaunch-Prozess, es wird bald kommen, in zwei Monaten.
Coming soon.
Macht euch bereit. aber das heißt, da haben wir noch echt eine große Schwierigkeit, die Daten mitzugeben, mitzuliefern, woher kommt jetzt genau der Lead, dass wir dann einfach wirklich noch sehr viele Direct Traffic oder wirklich Unknown Leads haben, wenn wir jetzt wirklich einfach nur auf die technisch getrackte Source gehen. Das heißt, das ist das eine Problem, was wir haben. Das zweite Problem war einfach generelles HubSpot-Chaos, dass einfach die Lifecycle-Stages teilweise nicht sauber gesetzt waren, dass irgendwelche Workflows mal aufgesetzt wurden, die vor einem halben Jahr Sinn gemacht haben. Dann haben wir den Prozess geändert und dann haben sie weiterhin gegriffen. Und dann waren quasi, dass wir gar nicht genau sehen konnten, wer sind denn genau unsere Kunden, wer, wo kommen die genau her in unserem System. Und auf der letzten Ebene die Systeme zu verknüpfen, das heißt wirklich unser CRM mit der App, mit unserem Zahlungssystem zu verknüpfen. Das heißt, da haben wir als SaaS-Tool eine relativ komplexe Struktur, wo die Systeme alle richtig miteinander interagieren müssen. Mhm. Das heißt, im Endeffekt stehen wir, glaube ich, schon im Vergleich, standen wir auch schon davor ganz gut da, weil die ganzen Systeme haben schon miteinander kommuniziert. Wir haben alle wichtigen Sachen irgendwie erfasst. Wir sind aber noch weit davon entfernt, wirklich komplette Klarheit zu haben und dass wir dann wirklich genau sehen können, dieser Kunde oder dieser SQL oder diese, keine Ahnung, dieser Deal in der Pipeline aus dieser Quelle hat uns exakt so und so viel Geld gekostet. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Ziel, wo wir definitiv alle hinwollen. Und was auch sehr spannend ist, dass da wirklich alle in der Firma extrem dahinter stehen.
Cool.
Von oben bis unten ist das was, was alle wollen und wo wirklich dran gearbeitet wird. Und ich bin mir sicher, dass wir da jetzt, also Paul von euch ist da jetzt relativ intensiv dran.
Ja.
Und da sind wir auch froh, dass wir den Support haben. Wir haben erst überlegt, es selber zu machen.
Mhm.
Ich hatte tatsächlich am Anfang auch überlegt, ob ich es mit übernehme oder wir das einfach intern abdecken. Ich muss aber sagen, im Laufe des Projekts bin ich immer glücklicher, dass wir es nicht machen, weil immer neue Hindernisse kommen und dann muss hier was gecodet werden, dann hat man da einen Datenwust und dann geht Paul rein oder quasi brauchen wir einfach jemanden, der mit Python da reingeht und da einfach ein bisschen Ordnung reinbringt oder wirklich eine Schnittstelle schreibt. Was man, glaube ich, dann einfach unterschätzt manchmal.
Mhm.
Vor allem, wenn man zwei Systeme miteinander verknüpfen muss. Das heißt, da stehen wir und wo wir hinwollen, ist da wirklich sinnvoll, die ganze Attribution abbilden zu können und einfach ein System zu haben. In unserem Fall klar, HubSpot als Startup. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass, da, dass das ein sinnvolles System ist,
ja.
Und dass wir dort einfach die Wahrheit haben.
Ja. Ja, Single Source of Truth ist immer so ein wichtiges Thema.
Absolut,
ja.
Absolut.
Und viele Unternehmen überlegen sich auch, ich sehe Attributionstools echt im Kommen auch, Hockeystack, Dream Data, weil der Need so groß ist, was so RevOps-Themen angeht und eben dieses Attributionsthema. Und für viele ist es halt ein Easy Out, dann zu sagen, okay, wir schnallen uns so ein Tool auf und dann regelt das für uns einfach alles. Das Problem ist halt nur immer, das halt auf der Data-Ebene immer noch eine Blackbox ist und es halt auch keine perfekte Antwort ist, die sich auch deinem Unternehmen anpasst.
Absolut. Ja,
und wenn du es halt selber baust, du da schon den höheren Gestaltungsspielraum natürlich einfach auch mitbringst und dementsprechend sicherlich auch die richtige Entscheidung von euch gewesen, das für euch selber zu bauen, dieses Projekt, wenn es auch, glaube ich, für viele eine absolute Herausforderung ist. Also ich glaube, da seid ihr nicht die Einzigen, für die das ganze Thema Tracking, Daten, Attribution aktuell, aber schon immer einfach auch eine riesen Herausforderung darstellt.
Mhm, absolut. Aber es ist so wichtig. Also
ja.
Wenn man heutzutage Performance-Marketing machen will, wenn man wirklich hier, ihr redet immer von Revenue-Marketing, da sind Daten die Grundlage, die absolute Grundlage. Und wenn man das nicht hat, dann kann man überhaupt keine guten strategischen Entscheidungen treffen. Von dem her, ja, verwenden wir da viel Zeit drauf und ich freue mich auf jeden Fall drauf, wenn das jetzt in ein, zwei Monaten komplett durch ist und wir loslegen können.
Was ich auch immer interessant finde bei dem Thema ist, es gibt so diesen Heureka-Moment, in dem wirklich so auf einmal möglich ist, nochmal ein Dashboard zu bauen, nochmal eine Analyse zu fahren, die vorher einfach nicht da war und wie sich dann diese ganze Arbeit in den Details irgendwie bezahlt macht und man auf einmal diese Klarheit, von einem auf den anderen Moment diese Klarheit darüber hat, ob etwas funktioniert hat oder nicht und vor allem auch wie gut in der Vergangenheit. Ich finde das halt einer der, also es ist schon ein sehr, 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 sehr cooler Moment dann auch einfach, wenn man das gemeinsam irgendwie schaffen kann.
Cool, ja, auf den freue ich mich noch.
Ja.
Ja. Obwohl man sagen muss, dass es bei uns schon relativ gut abgebildet ist. Also ich will, das jetzt nicht verschreien. Ich meine, das Einzige, wir haben halt so ein paar Workarounds, die wir dann in HubSpot auch bauen müssen. Also man kriegt, also wenn ich einen Reporter will, ich kriege das raus. Ich muss aber Umwege gehen und die Daten sind dann nur zu 90% clean. Wir wollen wirklich zu 100% und oder zu 80% clean dann.
Mhm.
Und weil die machen es dann im Endeffekt dann auch aus, dass man dann wirklich sinnvolle Entscheidungen treffen kann oder dass man einfach gewisse Sachen übersieht, dass es auf den ersten Blick eine gute Conversion ist. Aber wenn man da weiter reinschaut, merkt, okay, da haben wir einfach was falsch getrackt an der Stelle.
Ja, macht Sinn. Also ein guter Zwischenstand und definitiv Progress. Ich glaube auch gerade, wenn es vom ganzen C-Level und vom ganzen Unternehmen generell getragen wird, macht es einfach so viel leichter, da auch Geschwindigkeit drauf zu haben. Ich glaube, da seid ihr auch noch ein agiles Team, so, was einfach gut Fortschritte auch macht. Und dann sicherlich aber auch noch einen Weg zu gehen. Wobei das Thema auch, glaube ich, also da gibt es sicherlich so einen ganz großen Arbeitsblock und dann wird das aber sicherlich auch zu einem gewissen Grad ein Thema sein, was immer da ist.
Ja, es wird immer mitwachsen.
Hast eine neue Initiative, hast ein neues Team, genau, wie integrieren wir das jetzt, neues Tool, das sind alles so Themen, die dann auf euch zukommen, auch in Zukunft.
Absolut, aber das ist ja, sobald man es einmal aufgeräumt hat, viel, viel einfacher, sowas zu integrieren. Und ich glaube, man hat halt einmal diesen Aufwand, das alles glatt zu ziehen. Und dann hat man die Struktur. Und das auf der kann man dann super aufbauen, neue Workflows bauen, neue Dashboards bauen, neue Tools integrieren. Wir überlegen jetzt auch gerade, das ganze Partnermanagement da noch ein Tool zu integrieren. Das können wir dann alles viel einfacher machen, wenn wir wissen, hey, Lifecycle Stages, Lead Status, Quellen, ganz Source Level 1, 2, 3, das ist alles clean.
Ja, 100%. Okay, ich weiß, dass unsere Zuschauerinnen immer mega auch interessiert, gerade was so Hard Facts, also Business Results, was bedeutet für euch diese ganzen taktischen Sachen, die wir besprochen haben, eigentlich für euer Wachstum, für euer Business? Und da würde mich mega interessieren, was du da vielleicht noch so für Zahlen scheren kannst.
Gerne, gerne. Also wir konnten auf vielen Ebenen wirklich ein großes Wachstum oder eine große Verbesserung sehen. Einmal generell Cost per Demo konnten wir um die Hälfte reduzieren, was einfach ein Riesending ist, genauso wie wirklich Customer Acquisition Cost, weil wir sehen wirklich eine super Conversion aus den Demos, was auch für uns natürlich super ist, wenn wir sagen, okay, wir haben jetzt nicht nur einfach Demos, die nicht konvertieren, sondern wir kriegen wirklich High-Intent-Demos.
Ja.
Genau, das heißt, CAC wie Cost per Demo, 50% ist für uns natürlich ein Riesenkostenfaktor und ein Rieseneffizienzgewinn. Außerdem konnten wir die generelle Content Creation vervierfachen über quasi mit demselben Paid-Budget und vor allem über Paid-Search, was natürlich auch irre ist. Das heißt, da konnten wir auf jeden Fall gut zulegen. Und was das Ganze noch so ein bisschen auf die Spitze treibt, ist, dass wir, also ich bin die einzige operative Kraft im Marketing. Das heißt, was wir für ein Speed im Moment im Marketing haben, wenn man sich generell anschaut, was alles über Tidally passiert, im Paid-Bereich, jetzt auch immer mehr im Organic-Bereich, was wir an RevOps-Projekten am Start haben, könnte man eigentlich nicht glauben, dass das wirklich nur eine Person operativ macht. Und das ist wirklich irre zu sehen, was wir da für ein Speed haben. Und ja, da sind wir auch dankbar für die Zusammenarbeit. Und das kann ich auch nur wärmstens empfehlen.
Nice.
Was die Geschwindigkeit angeht, was die Resultate angeht und was das strategische Sparring angeht. Ja. Also auf diesen drei Ebenen, muss ich sagen, sind wir da sehr happy.
Cool, das freut mich sehr zu hören. Also sowohl quantitativ als auch qualitativ. Und ich glaube, da macht es die Mischung auch einfach aus. Mega. Vielen Dank dir, Matthias. Für den nicen Talk und hat mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Willst du noch was Letztes sagen? Noch vielleicht ein Elevator-Pitch zu Tidally oder so?
Also wenn Liquidität ein Thema ist, macht es keinen Sinn, das mit Excel zu lösen weiterhin.
Punkt. Ich glaube, also, das ist auch, ja.
Also, weil es ist einfach
so. Das schreibe ich so. Ihr habt es hier gehört im Revenue Marketing Real Talk Podcast und damit nochmal herzlichen Dank. Und Grüße auch an das ganze Team von Tidally. Und in dem Sinne, auf jeden Fall weiß ich, dass viele Leute den Podcast hören, die noch nicht abonniert haben. Also bitte sicherstellen, auch wirklich nochmal auf die Glocke oder wo auch immer ihr den Podcast dann schaut, auf YouTube gerne noch abonnieren, wirklich das auch tut. Und gute Zeit euch und 5 Sterne bitte bewerten, wenn es euch gefällt natürlich nur. Und gute Zeit euch und bis dann, ciao.
Ciao, ciao.